Fest. Richtig auferstanden. Ostern 2026. Und vielleicht bist du auch einer, der sagt, mag sein, du kannst es nicht verstehen. Vielleicht gibt es auch einige Dinge, die du nicht verstehst. Und tatsächlich ist die Ostergeschichte für manchen schwer zu verstehen. Auch für mich manchmal. Es ist schwer zu verstehen, wie Gott seinen Sohn für uns sündige Kreaturen geopfert hat. Es ist schwer zu verstehen, dass Jesus dieses unbeschreibliche Leid auf sich nahm, um für unsere Sünden zu sterben. Aber die Ostergeschichte ist wahr. Der Benny hat es auch schon vorher gesagt, auch wenn viele Zweifler es gibt. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 3, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Es ist vom Alten Testament her verkündet, dass Jesus diesen Weg geht, dass er stirbt, dass er aufersteht. Und auch diese Erscheinungen kommen dann danach, aber das ist heute nicht der Predigttext, aber das haben wir heute auch schon gehört, auch im Abendmahl, diese Erscheinungen, dass Jesus mehreren Menschen auch erschienen ist. Ja, wenn wir es auch heute vielleicht nicht verstehen, du musst es glauben. Und das rufen wir an Ostern hinaus in diese Welt. Jesus lebt, er hat gesiegt. Dieses Lied haben wir heute auch schon gesungen. Aber verstehen und glauben das die Menschen von heute. Vor kurzem habe ich mit jemandem zu tun gehabt, der hat mir mit Begeisterung erzählt, dass er einen Gottesdienst besucht hat. Er weiß, dass ich Christ bin. Und ich hörte mir das einfach so an. Er wollte mir wahrscheinlich, so schien es mir, zeigen, dass er auch ein bisschen christlich ist und dass er auch ein bisschen religiös ist. Dann stellte ich ihm die Frage, was hat das Evangelium für dich für eine Bedeutung? Schweigen. Zweite Frage. Was ist für dich das Evangelium? Kannst du mir das erklären? Das kann ich dir leider nicht sagen, war die Antwort. Ja, ich fragte ihn, ob er eine Bibel hat. Ja, irgendwo daheim. Und ich sagte ihm, er solle Johannes 3,16 lesen. Was steht da? So sehr hat geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaube, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Eigentlich reißt dieser Vers aus, um zum Glauben zu kommen. Das ist das Evangelium in einem Vers. Und ich habe ihm gesagt, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, reden wir drüber, über diesen Vers. Du liest ihn als Hausaufgabe sozusagen. Und das nächste Mal, ich hoffe, dass ich ihn noch treffe. Aber wahrscheinlich schon. Und ich dachte mir, da geht einer in einen christlichen Gottesdienst, das war kein buddhistischer oder irgend sowas, christlicher Gottesdienst und kennt nicht das Evangelium. Eigentlich sonderbar, oder? Heute ist Ostern, vor einigen Jahren hat Ostern dem Menschen noch etwas gesagt. Aber heute, ganz viele Menschen kehren den Großkirchen, die irgendwann bald keine Großkirchen mehr sind, wenn es so weitergeht, den Rücken. Die Kirchenaustritte in Deutschland lagen 2025 bei etwa 600.000. Stellen wir uns das mal vor, das sind fast 10-mal die Stadt Kempten. 45,2% der Bevölkerung in Deutschland gehören aktuell noch einer Kirche an. Im Jahr 2014 lag der Anteil noch bei 57,4%. Und ich will nicht wissen, wie viele Karteileichen sich darunter befinden. Jemand hat mir mal erzählt, dass sie in einer Kirchengemeinde von 1200 Mitgliedern am Sonntag, wenn es hochkommt, 50 Leute kommen. Aber die Statistik ist das eine, die Entfremdung der christlichen Botschaft ist aber noch viel schlimmer. Man hat sich an ein Leben ohne Gott gewöhnt. Immer mehr Menschen leben total ohne Gott. Aber es gibt auch Leute, die in die Kirche gehen und wie mein Gesprächspartner keinen Schimmer haben von der Botschaft der Bibel. Deutschland ist Missionsland, das haben wir letzten Sonntag auch von dem Simon gehört. Und ich möchte uns heute an Ostern aufzeigen, dass Ostern keine Erfindung der Menschen ist, wie die Religionen auf dieser Welt, sondern dass das Ereignis, das sich an Ostern abspielte, etwas ist, was von Gott initiiert und erdacht und auch ausgeführt wurde, im Gegensatz zu den Religionen. Das Evangelium ist einmalig und zu 100% von Gott erdacht und auch ausgeführt. Und wir haben nichts dazu tun können, das Evangelium. Wir sind nur Botschafter an Christi Stadt, die sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das Evangelium ist genial. Jemand hat einmal gesagt, es gibt 1000 Religionen, aber nur ein Evangelium. Und das Evangelium, die frohe Botschaft, unterscheidet sich von allen anderen. Sie ist nämlich ausschließlich eine göttliche Rettungsaktion für alle Menschen. Ja, das Thema heute, Ostern, das Evangelium, Gottes Weisheit ohne Wenn und Aber. Unter Ostern meine ich jetzt natürlich nicht das, was die Menschen aus Ostern gemacht haben, also mit Osterhasen, Ostereier und so weiter, sondern Ostern, wir wollen verstehen, die Osterbotschaft, das Evangelium, die frohe Botschaft, die Rettungsaktion Gottes für seine von Gott getrennten Geschöpfe, die er aus Liebe retten möchte. Und den Text, den wir behandeln, ist heute, und ich schreite heute ein aus dem Jesaja-Buch für einmal aus und behandle einen neutestamentlichen Text in 1. Korinther 1, 18 bis 31. Und diese bekannten Verse vom Apostel Paulus, wo es zuerst eigentlich um Parteiungen geht und dass eigentlich die Botschaft des Kreuzes keine menschliche Weisheit, dass keine menschliche Weisheit da etwas zu suchen hat. Und auch keine wissenschaftlichen, hochtrabenden Reden einen Platz haben. 1. Korinther 1, Vers 18, nochmal als Sprungbrett für diesen Text. Nee, 17, Entschuldigung. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Also nicht die Weisheit des Paulus ist hier, hat hier einen Platz, nicht die Redeweisheit, auch nicht meine Redeweisheit, sondern es kommt auf die Ausdrucksweise, auf das Urteilen von Menschen über das göttliche Evangelium von Gott an. Und ja, Petrus hat auch einmal einen falschen Ratschlag gegeben dem Herrn Jesus. Als Jesus gesagt hat, dass er nach Jerusalem gehen wird und dort getötet wird und dann am dritten Tag auferweckt werden muss, dann sprach er, nein, das widerfahre ich dir ja nicht. Wir wissen die Reaktion von dem Herrn Jesus, als er sagt, geh weg von mir, denn du sinnst auf das, was Menschen wollen. Ja, Vers 18 kommen die wichtigen Sachen im Leben. Wir biegen hier praktisch von der Nebenstraße, von den menschlichen Parteiungen. Da geht es nämlich bis zu dem Vers 18 um Parteiungen, um menschliches Handeln. Biegen wir auf die Hauptstraße ab, nämlich wo Gottes Handeln im Mittelpunkt steht. Die allein von Gott gebaute, oder die Straße, die allein von Gott gebaut wurde. Und ich möchte mit uns 18 bis 28 lesen, genau. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst, aber Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Mal bis hierher. Die Predigt habe ich in 4 Punkte eingeteilt. Alle 4 Punkte beginnen mit denn. Am Ende kommt dann noch eine ganz wichtige Schlussfolgerung von den ganzen 4, nach den 4 Punkten. Denn will eigentlich am Anfang eines Satzes meist eine Erklärung oder eine Begründung einleiten. Und das will hier der Apostel Paulus tun. Er will aufzeigen, dass alles, was unser Heil und was die ewige Rettungsaktion Gottes betrifft, von Gott her kommt. 4 Aspekte nach diesen 4 Punkten möchte Paulus uns dann noch was ganz Wichtiges mitteilen. Und das Ende ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Aber zunächst zu den 4 Punkten. Denn der erste Punkt, das Wort vom Kreuz, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Bist du ein Frosch im Hals zurzeit? Okay. Also, hier ist vom Kreuz die Rede und hier ist nicht von einem Holzkreuz am Wegrande die Rede. Es geht hier nicht um ein Kruzifix, das von Menschenhand hergestellt worden ist, sondern hier steht das Wort vom Kreuz. Und wenn man diesen Vers liest, muss man feststellen, das Wort vom Kreuz hat etwas mit verloren und gerettet zu tun. Das kommt nämlich in diesem Vers beides vor. Das Ergebnis Verlorenheit, Torheit oder gerettet, Kraft Gottes. Und das Kreuz kann nicht neutral betrachtet werden, wie bei einem Musikgeschmack vielleicht. Mei, dir gefällt die Musik halt, mir gefällt sie halt nicht. Nee, hier das Wort vom Kreuz, da geht es um eine Haltung. Ein Entweder oder ein Zwischending gibt es nicht. Eine existenzielle Frage, ja oder nein. Und diese Entscheidung ist eine Ewigkeitsentscheidung. Warum ist es so? Und jetzt sind wir eigentlich bei der Osterbotschaft. Jesus ist nicht zum Spaß auf diese Erde gekommen, sondern um für uns, den Sündern, die verloren sind, zu sterben und sie zu retten. In Lukas 18, wenn Sie das mal aufschlagt, Lukas 18, da beschreibt es der Herr Jesus, der macht es mehrmals, es steht in 3 Evangelien und das sogar mehrmals. 18, Vers 31, er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hingeschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Und sie verstanden nichts von diesen Worten und diese Rede war vor ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Ja, und heute, die Jünger verstanden es damals schon nicht. Und heute verstehen das die Menschen auch nicht. Es hat mehrere Gründe, auch vielleicht, weil es, wie es in 2. Korinther 4 steht, Satan den Sinn verblendet hat. Das geht, kann auch sein. Aber auch die Jünger verstanden das bis dato nicht. Aus welchem Grund? Weil etwas ganz Wichtiges fehlte, nämlich der Geist Gottes, der erst an Pfingsten kam, das dritte christliche Fest, das Kommen des Heiligen Geistes. Den Menschen, die verloren gehen, für die ist das Kreuz eine Torheit, eine Dummheit. Bei der Wortübersetzung steht hier Moria, das heißt so viel wie eine Narrheit, eine Verrücktheit. Das heißt, bist du verrückt? Für Menschen, die es ablehnen, ist es eine unverständliche Narrheit. Und vor Gott ist es auch eine unverständliche Narrheit, wenn Menschen dieses Angebot, die Gott ihnen gibt, ablehnt und in die ewige Verdammnis gehen. Stellen wir uns das mal vor. Aber den Geretteten ist es eine Kraftquelle, eine ewige Lebensversicherung, die im Himmel einmal ausbezahlt wird. Eine lebendige Hoffnung, die über diesen Tod hinausgeht. Das ist die Osterbotschaft von heute. Der zweite Punkt, denn es geht um die Weisheit Gottes. Vers 19 und 20. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortschreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Der Text, aus dem das Zitat stammt, ist Jesaja 29 und im Zusammenhang sehr interessant. Es wäre jetzt ein bisschen zu viel, das Ganze zu lesen. Aber dort wird aufgezeigt, dass angelernte menschliche Weisheit das ist, was vor Gott nicht zählt, sondern sich vor Gott zu demütigen und zu wissen, seine Gedanken sind höher als unsere. Und darum geht es auch in unserem Text hier an diesem Gliederungspunkt. Es geht um Geistliche. Und wenn es um das Geistliche und das Ewige geht, hat menschliche Weisheit keinen Platz. Natürlich gibt es viele intelligente Menschen auf dieser Welt. Ohne Zweifel. Aber Gott hat im Bezug des Heils die Weisheit der sogenannten Weisen zur Torheit gemacht. Menschliche Weisheit muss aber nicht ein Hindernis für die Wege Gottes sein. So ist es auch mit dem Besitz übrigens. Der Herr Jesus sagt, dass schwer ist für einen Reichen ins Reich Gottes einzugehen. Und im Zusammenhang steht hier eigentlich auch, genauso ist es mit der menschlichen Weisheit. Wenn ich die menschliche Weisheit nicht ans Kreuz bringe, werde ich die Weisheit Gottes auch nicht verstehen. Hat nicht Gott die Weisheit der Menschen zur Torheit gemacht? Stellt er am Ende die Frage. Der dritte Punkt, denn es ist ausschließlich Gottes Strategie. Und ich lese nochmal 21 bis 25. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Also zunächst werden hier die Zweifler angesprochen, die mit der Weisheit Gottes nicht wirklich was anfangen können. Die Juden wollen lieber Zeichen sehen, um den Messias beweisen zu können. Aber eigentlich waren doch genügend Zeichen da, oder? Aber das Problem der Juden, sie wollten einfach nicht. Auch heute wollen die meisten nicht. Wird auch im Römerbrief klar gesagt, dass ein Teil der Juden das Herz verstockt ist. Deshalb hat Gott beschlossen, bei den Griechen, die dürfen wir nicht vergessen, die waren eher die Weisheitsliebenden, die Philosophen und die Professoren dieser Welt, die alles erklären wollen, was zwischen Himmel und Erde so geschieht. Aber menschliche Weisheit ist, haben wir schon gehört, ein Hindernis, um die göttliche Weisheit zu verstehen, geschweige denn, sie zu glauben. Deshalb hat Gott beschlossen, das Wort vom Kreuz predigen zu lassen. Er hat nicht gedacht, ja, machen wir irgendwelche wissenschaftliche Sachen. Nein, das Kreuz. Auch wenn die Juden und die Griechen und die es hören, als unsinnig bezeichnen. An anderer Stelle, der Glaube kommt aus dem Wort, der Unglaube übrigens auch. Denn der Mensch kann sich auch dagegen entscheiden. Es wird hier im Vers 23 und 24 deutlich. Im Vers 23 steht die Entscheidung der Predigt, nämlich entweder ist es mir ein Ärgernis, ein Anstoß und Torheit, oder im Vers 24, es gibt aber auch welche, die der Berufung folgen und es annehmen. Und so wird das immer sein, wenn das Wort Gottes gepredigt wird. Einige nehmen es an und freuen sich und sagen, danke Herr. Und die anderen gehen hier wieder raus. Und es passiert nichts. Eines muss klar sein, lehnt es jemand ab, so lehnt er auch die Weisheit Gottes ab. Im Vers 25 wird deutlich, dass Gottes Weisheit einfach höher ist. Selbst wenn Gott sich töricht stellen würde, wäre er immer noch weiser als der weiseste Mensch auf dieser Welt. Der vierte Punkt. Wen erwählt jetzt denn Gott? Denn, vierte Punkt, das Törichte erwählt Gott. Und ich lese weiter im Vers 26 bis 28. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Offensichtlich gab es in der Korinther Gemeinde nicht viele menschlich weise Menschen, nicht viele mächtige High Society VIPs und edle, vielleicht luxusbezogene Menschen, die das Evangelium angenommen haben. Sondern, welche Menschen haben sich retten lassen? Das Törichte, das Schwache der Welt. Die Menschen, die sich nicht so wichtig nehmen. Im Vers 28, das, was nicht ist. Das Unedle der Welt, die Verachteten. Und tatsächlich habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass ganz einfache Menschen die Antwort bezüglich dem Herrn geben und des Glaubens, wo du erstaunt bist. Ich frage gern mal Menschen, so an Weihnachten, an Ostern, was feierst du eigentlich an Weihnachten oder an Ostern? Frage ich manchmal Menschen, Arbeitskollegen, Leute, die ich so treffe. Was feierst du eigentlich an Weihnachten? Und ich habe schon viele starke, intelligente Menschen auch gefragt, wo ich enttäuscht war über dessen Antworten. Wo ich mir gedacht habe, der müsste das doch wissen, oder? Und ich habe aber auch schon ganz einfache Menschen gefragt. Ich habe einen Kollegen, ein ganz einfacher Mensch, so ein bisschen in sich gekehrt, ganz ruhig, aber auch sehr fleißig, sehr zuverlässig, redet nicht viel, ist ganz leise. Und ich habe ihn gefragt, an Weihnachten war das, habe gesagt, was feierst du an Weihnachten? Boah, ich war erstaunt. Gott wurde Mensch, hat er zu mir gesagt. Er ist gekommen, um uns zu erlösen. Boah, haben wir gedacht, hätte ich niemals erwartet von diesen Menschen. Und mir wurde bewusst, was hier im Vers 27, 28 steht. Das Törichte, das Unedle, das Schwache, das Verachtete hat Gott erwählt. Dass das Starke zunichte gemacht wird. Denn das Ende, dass wir uns beugen vor den Wegen Gottes. Und das fällt grundsätzlich den Schwachen leichter als den Starken, die von sich vielleicht eine hohe Meinung haben, dass sie schwerlich sich Gott unterordnen. Allgemein gesprochen ist es so, aber bei Gott sind natürlich alle Dinge möglich. Natürlich kann jeder das Evangelium annehmen und sich Gott unterordnen. Nun kommen wir zum letzten Punkt. Und der letzte Punkt ist ein sehr wichtiger Punkt unseres Textes. Ein gläubiger Christ und der vielleicht ein Christ werden will, muss nicht viel können und wissen. Aber er muss zu einem bereit sein, sich nämlich unter den Willen Gottes unterzuordnen. Und Vers 29 leitet eigentlich das Ende ein. Und das ist heute ein sehr wichtiger Punkt in unserem Text, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Was bedeutet das? Wir müssen bereit sein zu glauben, dass Gott alles bereitet hat, was dein Heil und deine Rettung betrifft. Du musst bereit sein zu wissen, nichts an mir, und zwar 0,0% hat das ewige Leben und den Himmel verdient. Nichts. Vom Scheitel bis zur Fußsohle ist nichts Reines an mir, sagt die Bibel. Alles, was an Ostern geschehen ist, die Kreuzigung, die Auferstehung, ist aus Gottes Weisheit entsprungen. Und jetzt lesen wir noch die letzten drei Verse und die sind sehr, sehr wichtig. Ich nehme den 28er nur mit. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Aus ihm kommt es, dass ihr in Christus seid. Was steht in Römer 8, Vers 1? Da steht, also gibt es jetzt keine Verdammnis, die in Christus sind. Und alles, was hier im Vers 30 aufgezählt ist, ist denen geschenkt, die in Christus sind. In Christus ist uns geworden Weisheit von Gott, wo unsere Weisheit nichts mehr zu suchen hat. Es geht um das Heil, geht nicht um irgendwelche beruflichen Sachen. Wohlgemerkt. Ist wichtig. Gerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit hat hier keinen Platz. Heiligkeit ist sowieso 0,00000 Null mit 150.000 Nullen dahinter. Und da kommt nicht irgendwann mal eine Eins. Da bleibt die Null. Es ist nicht nicht 0,01% Heiligkeit in uns, dass wir sagen können, Gott hat mich besonders herausgeholt. Wir sind auf dem Holzweg, wenn wir so denken. Gott ist heilig. Wir sind, aus uns ist nichts, in uns ist nichts, was die Erlösung verdient hat. Da sind wir beim letzten Wort. Erlösung. Was können wir denn noch tun, wenn wir anschauen, was Jesus getan hat? Von den Propheten vorausgesagt, alles erfüllt hat zu unserer Erlösung. Können wir da nicht nur noch Danke sagen? Und auf die Knie fallen. Mehr können wir nicht tun, wenn wir an die Erlösung denken, an unser Heil. Und wenn wir das alles verstanden haben, können wir nur noch zustimmen, was am Ende des Textes hier steht. Da steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ostern, das Evangelium, Gottes Weisheit, ohne Wenn und Aber. Und das Beschäftigen dieses Textes hat mir wieder neu erkennen lassen, wie groß seine Gnade ist. Wie sehr ich froh sein kann, dass Gottes Gnade mich gefunden hat. Im Lied 248, das wir nachher singen wollen, da steht, einer, den Gottes Gnade fand. Und bitte singt es jetzt, wenn wir das nachher singen, nur derjenige mit, der auch wirklich die Gnade Gottes gefunden hat. Und der es gefunden hat, soll es bitte freudiger singen als die anderen. Weil das Lied kann man nicht singen, wenn man die Gnade nicht erfahren hat. Das ist unmöglich. Ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte lesen. Das ist eine längere Geschichte, trifft aber das Ganze voll auf den Punkt. Was ist der Sohn Gottes? Ein reicher Mann, lehnt euch zurück und horcht einfach zu. Ein reicher Mann und sein Sohn waren Kunstliebhaber und deshalb sammelten sie rare Kunstwerke. Sie hatten Gemälde von Raphael, Rembrandt bis Picasso in ihrer kostbaren Kunstsammlung. Oft saßen sie gemeinsam in ihrer Galerie, um diese Meisterwerke zu bewundern. Als der Vietnamkonflikt ausbrach, wurde der Sohn aufgeboten und er musste in den Krieg ziehen. Er war sehr mutig und während er einen seiner Kameraden rettete, wurde er von einer Kugel getroffen und verstarb. Der Vater wurde über den Tod seines Todes informiert und trauerte sehr um seinen einzigen Sohn. Etwa einen Monat später, gerade einen Monat vor Weihnachten, klopfte es an der Tür seines Hauses. Ein junger Mann stand mit einem großen Paket in seinen Händen draußen. Er sagte: Sie kennen mich nicht, aber ich bin der Soldat, für den Ihr Sohn sein Leben hingegeben hat. Er hat an jenem Tag nicht nur mein Leben gerettet, er war dabei in Sicherheit zu tragen, weil ich verletzt war, als eine Kugel ihn mitten ins Herz traf und er auf der Stelle verschied. Er sprach oft über sie und ihre Liebe für die Malerei. Dann hielt der junge Mann das große Paket dem Vater entgegen. Ich weiß, dass dies nicht viel ist. Ich bin wirklich nicht ein großer Künstler, aber ich denke, Ihr Sohn würde es so wollen, dass Sie dieses Bild bekommen. Der Vater öffnete das Paket. Es war ein Porträt seines Sohnes, gemalt von diesem jungen Mann. Er staunte darüber, wie dieser Soldat sogar die Persönlichkeit seines Sohnes in diesem Porträt festgehalten hatte. Der Vater war besonders von den Augen angetan, so dass sich seine Augen mit Tränen füllten. Er dachte dem jungen Mann und wollte ihm das Bild bezahlen. Oh nein, das kommt nicht in Frage, denn ich kann mit allem Geld nicht zurückzahlen, was Ihr Sohn für mich getan hat. Es ist ein Geschenk für Sie. Der Vater hängte das Porträt in einem besonderen Raum seiner Villa. Wenn immer Besuch kam, zeigte er ihnen dieses Bild zuerst, bevor er ihnen sonst seine kostbaren Bilder zeigte. Der Mann starb ein paar Monate später. Es sollte eine große Versteigerung all seiner wertvollen Gemälde geben. Viele Kunstsammler und einflussreiche Leute kamen zusammen und waren in gespannter Erwartung, diese schönen Bilder zu sehen und wer weiß sogar eines davon für ihre eigene Sammlung zu erstehen. Zuerst wurde das Bild von dem Sohn zur Versteigerung gebracht. Der Leiter der Versteigerung sagte: Wir starten die Versteigerung mit dem Bild des Sohnes. Wer bietet zuerst? Es war still. Dann rief eine Stimme von ganz hinten: Wir wollen die berühmten Werke sehen. Lass dieses eine aus. Aber der Versteigerer blieb hartnäckig. Ist jemand da, der für dieses Bild bietet? Wer bietet $100? Nun hörte man eine weitere ärgerliche Stimme: Wir kamen nicht. Okay. Wir kamen nicht, um dieses Bild zu sehen. Wir wollen die Van Goghs, die Rembrandts sehen. Machen Sie schon vorwärts und kommen Sie zu den wirklichen Kunstwerken. Aber der Versteigerer ließ sich nicht beirren. Der Sohn, wer nimmt den Sohn? Endlich meldete sich von ganz hinten eine Stimme. Es war der Gärtner des Mannes und seines Sohnes. Ich biete $10 für das Bild. Er war kein wohlhabender Mann, viel konnte er für Gemälde nicht ausgeben. Wer bietet $20? Die Menge der Leute wurde langsam ungeduldig. Sie kamen nicht wegen dem Bild des Sohnes, sie wollten größere Investitionen tätigen mit den bekannten Gemälden. Der Versteigerer rief $10 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Das Bild ist verkauft für $10. So, und jetzt lassen wir uns mit der wahren Kollektion beginnen, rief ein Mann. Der Versteigerer legte seinen Hammer nieder und sagte: Es tut mir leid, die Versteigerung ist zu Ende. Wie bitte? Was ist mit den anderen Gemälden? Es tut mir leid. Als ich berufen wurde, diese Versteigerung zu leiten, wurde mir der letzte Wille des Besitzers kundgetan. Ich durfte diesen Willen nicht vor der Versteigerung bekannt geben. Im Testament steht, dass nur das Bild des Sohnes versteigert werden dürfe. Wer immer auch dieses Bild erwerben würde, würde seinen ganzen Besitz einschließlich aller Gemälde miterben. Der Mann, der den Sohn genommen hat, erhält das ganze Erbe. Gott gab seinen Sohn vor 2000 Jahren in diese Welt, damit er an einem Kreuz sein Leben für uns hingeben würde. Ähnlich wie die Botschaft des Versteigerers ist auch Gottes Botschaft heute: Der Sohn, wer nimmt den Sohn? Denn ihr seht, wer immer auch den Sohn nimmt, der bekommt das ganze Erbe. In Johannes 3, Vers 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Was ist wichtiger für dich, der Sohn Gottes oder die Reichtümer der Erde? Amen.